Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts, heute mit Jens Hillbrandt. Herzlich willkommen.
Ja, hallo Erik. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Du bist ein Unternehmer, ein Kind des E-Commerces, fast der ersten Stunde, kann man sagen. Wir wollen heute über CRM sprechen. Wir haben ja schon ein paar Mal über CRM hier in diesem Podcast gesprochen. Das ist eine der aus meiner Sicht wichtigsten Disziplinen. Wir wollen heute eine andere Perspektive drauf nehmen. Wir wollen das Thema gerade auch CRM aus Sicht der großen Plattform, also der Anbieterplattform, der Lösungsanbieter betrachten, also Stichwort Salesforce, Oracle, Adobe, vielleicht auch SAP etc. Wir wollen darüber sprechen, was für Herausforderungen gerade auch größere Organisationen mit dem Auf- und Umrüsten ihrer Systeme und Lösungen haben, was da für Do's and Don'ts gibt und auch über Beispiele, positive wie auch vielleicht negative Beispiele sprechen, die es im Markt gibt und wie man die aus einer Advertiser-Perspektive verhindern kann. Macht das so für dich Sinn, so als kurze Agenda?
Klingt super.
Sehr gut, ich hätte gehofft, dass du das sagen würdest. Und fangen wir kurz mit deiner Vorstellung und der Vorstellung deines Unternehmens an.
Ja, also nochmal hallo. Ich bin Jens Hillbrandt. Ist mir super, dass ich da sein darf. Habe mich tierisch gefreut, dass ich heute Gast sein darf. Ja, vielleicht kurz mal Worte zu mir. Ich bin Jens Hillbrandt. Ich bin, genau wie du gesagt hast, im E-Commerce schon seit einigen Jahren unterwegs.
Du hast die harte Schule gemacht, ne? Du hast genau. Otto, wie so viele in Hamburg.
Genau, ich war bei Otto, habe davor Informatik studiert, bin also eher ein Techie, wenn man so will, aber habe dann auch das Handeln gelernt.
Und bei Otto. Ordentliches gelernt.
Ja, so ist das. Und habe bei Otto für Discount24 E-Commerce geleitet, 3-4 Jahre war das. Bin danach zu Yves Rocher, habe bei Yves Rocher als Head of E-Commerce für Zentraleuropa E-Commerce durchgeführt. Und 2008 habe ich mich dann mit meinem Partner selbstständig gemacht, mit dem Martin Beermann. Und wir haben das Thema E-Mail-Marketing am Anfang besetzt.
Das war 2008 immer noch, sagen wir mal, in den Kinderschuhen oder sagen wir mal, man hat immer noch Verbesserungspotenzial in E-Mail-Marketing gesehen. Wie ist das jetzt?
Ja, absolut. Also 2008 hat dann jeder erstmal gefragt, naja, seid ihr die Spammer? Facebook ist 2008 erst gestartet und jeder hat eigentlich erwartet, dass wir in Richtung Social Media was machen, aber es gab für uns als Agentur, wir haben uns damals als Agentur positioniert, die Unternehmen dabei hilft, ihr E-Mail-Marketing besser zu machen. Es gab kaum Wettbewerb. Und da haben wir dann einfach unsere Chance gesehen und 2008 auch entsprechend die Agentur, die Netnomics, aufgebaut und sind da mittlerweile entsprechend gut unterwegs.
Es gibt ja vermutlich auch einen Grund, warum E-Mail-Marketing ich will nicht sagen stiefmütterlich behandelt wird, aber ich glaube, wie viele CRM-lastigen Disziplinen ist das ja etwas, wo man ja selten sagt, oh, da ist jetzt zu viel Fokus drauf. Und vermutlich hat sich das im damaligen Dienstleisterumfeld genauso wieder gespiegelt. Ne?
Es waren häufig in-house wurde es betrieben, es gab kaum extern. Budgets sind eigentlich eher gesteckt worden in Richtung SEA, SEO, Advertising, Display und weniger im Bereich E-Mail-Marketing. Aber wenn man sich mal anguckt, wie viel Umsatz damals, aber auch heute, sage ich mal, noch in dem Kanal steckt, dann sind das schon auch 20-30% Umsatzanteile, die man dort sieht. Und das ist ein Kanal, der nach wie vor total relevant und wichtig ist.
Ja, da werden ja auch immer noch wirklich bedeutende Marktanteile immer noch verteidigt oder auch gewonnen nicht nur im E-Mail-Marketing. Wir wissen ja alles irgendwie, das ist nicht nur das E-Mail, das ist sicherlich noch immer einer der häufig schon totgesagten Medien und Methoden, aber es ist ja immer noch sehr, 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 sehr stabil bis vermutlich auch noch wachsend. Ich weiß nicht, gibt es da Marktzahlen zu?
Ja, also die Anzahl der Postfächer wächst weiterhin von Jahr zu Jahr. Ich glaube, was die große Herausforderung ist, das wird auch jeder selbst erleben, dass das Thema Werbenachrichten, so wie sie halt Anfang der 2008 auch generiert worden sind, dass das mehr und mehr zurückgeht und dass es mehr in Richtung verhaltensbasierte Nachrichten geht, eher transaktionale Nachrichten auf den Punkt mit hoher Relevanz und das ist heute die Herausforderung, glaube ich, auch für viele.
Man könnte vermutlich vereinfacht sagen, irgendwie, dass die Art der Kommunikation von einer eher Massen, also von so einer quantitativen Volumenskommunikation auf eine deutlich qualitativ qualitative, dem Bedürfnis eines Kunden zugeschnittenere Kommunikation.
Ja, das ist definitiv so. Dennoch, sage ich mal, bleibt nach wie vor auch die Massenkommunikation, also eine Nachricht an viele, ein wichtiger Bestandteil, weil das immer noch ein Umsatztreiber ist. Mhm. Und ähnlich wie ein Schaufenster bewirbst du dein Schaufenster und generierst darüber Umsatz. Mhm. Ich glaube, was in vielen Unternehmen einfach noch total unterschätzt wird, und das sieht man halt auch daran, wie E-Mail-Marketing betrieben wird. Mhm. Häufig macht das der Praktikant mit. Mhm. Ja, also auch in großen Unternehmen ist die Schlagzahl eher klein und gering, sodass das eigentlich das Umsatzvolumen eigentlich vernachlässigt wird. Mhm. Ja, das liegt sicherlich auch daran, dass E-Mail-Marketing kaum Kosten verursacht. Mhm. Ja, wenn ich mir angucke, dass ein Display-Advertising oder auch ein Facebook-Advertising, was weiß ich, einfach Media kostet, und im E-Mail-Marketing hast du diese Kosten einfach nicht. Mhm. Und deswegen wird das irgendwo mitgemacht, aber generiert natürlich auch einen Riesenumsatz.
Das ist natürlich auch eine, also ich glaube, wir werden gleich auch noch mal kurz über die aktuelle Bedeutung von CRM sprechen und warum Unternehmen da so unterschiedlich mit umgehen. Ja, ja. Kurz nochmal vielleicht da für diejenigen, die euch noch nicht kennen, nochmal zur Einordnung. Ihr seid hier in Hamburg beheimatetes Unternehmen. Ihr macht jetzt nicht mehr nur noch die E-Mail-Marketing-Kommunikation, sondern beschreibt euch mal kurz.
Ja, also 2008 genau haben wir eher so E-Mail-Marketing-Kommunikation verbessert, optimiert für Kunden, meist unter Performance-Gesichtspunkten. Das heißt, durch Layout-Tests, AB-Testing, Automations, die wir getestet haben, entsprechend für den Kunden mehr Umsatz generiert und geholt. Mit Eintritt von großen Playern wie Salesforce, Adobe, SAP in diesen ganzen CRM-Kontext. Die meisten haben nämlich E-Mail-Marketing-Lösungen aufgekauft, oder Salesforce beispielsweise ExactTarget übernommen. Teradata hat sich an eCircle versucht, die heute im Maps sind. Die Deutsche Post hat Optivo seinerzeit gekauft, die heute EpiServer sind, auch noch einen anderen Kontext jetzt mittlerweile wieder haben, oder aber auch Neolane, die dann zu Adobe gegangen sind und wo es dann heute die Adobe Campaign gibt. Also man sieht, zu dem Zeitpunkt haben wir uns dann auch entschieden, eine Transformation einzuleiten und weg von der, von der klassischen eher Design-E-Mail-Agentur eher hin zum kompetenten CRM-Berater zu gehen, und der heute auch technische Implementierung macht, Konzepte für die Kunden entwickelt und entsprechend berät auf diesen System. Wir sind nach wie vor agnostisch unterwegs, das heißt plattformunabhängig. Aber wir sehen halt am Markt, dass es eine riesige Konzentration gibt, allen voran mit Salesforce, und ich würde mal schätzen, so 65-70% unserer Kunden setzen heute Salesforce ein.
Das ist eine ganz interessante Evolution, ne? Dass irgendwie früher so der Solitär, irgendwie der ESP, also der E-Mail Service Provider, also der im Grunde das, wofür er mal erfunden wurde, das gut gemacht hat, ne? Listen bedient, Kampagnen gefahren, den Opt-in, Opt-out-Prozess irgendwie sauber gemacht, und später wurden die dann immer besser, dass sie dann auch wie verhaltensbasierte Informationen auf ihrer Insel besser machen konnten. Aber heute will man ja auch die Verknüpfung in Kundensegmente, in Warengruppen, in alle möglichen eher aus dem rückwärtigen System kommenden Informationen, das Zusammenspiel. Ja, das ist vermutlich einer der Gründe der Siegeszüge der Plattform.
Ja, also das sieht man auf jeden Fall. Genau, vorher waren das eher alles listenbasierend. Und wenn ich es wieder ein bisschen technischer werde, ist es so, dass es halt vorher in den Systemen manchmal halt eine Liste war. Das ist vergleichbar mit einer Excel-Liste, wo es dann manchmal Kunden gab, die hatten dann 100 bis 150 Felder hinten dran. Also es war wenig jetzt über ein Datenmodell kommt, über eine Datenplattform kommt, Anwendungsfälle zu generieren, die vielleicht ein bisschen anders sind. So, und genau das ist der Riesenvorteil der Plattform, was sie mitbringen. Und genau, du kannst halt nicht nur Daten anreichern, Daten sammeln, kannst es auch entsprechend über diese Plattform orchestrieren.
Ich glaube, das Schöne ist hier in diesem Podcast ist, wir zwei müssen uns nicht gegenseitig überzeugen, wie wichtig CRM ist. Also dass es immer noch umsatzrelevant ist, dass es natürlich hochgradig deckungsbeitragsrelevant ist, dass es nicht nur zur Kundenbindung, sondern auch in den Onboarding-Prozess, also zur Kundengewinnung, immer noch ein ganz wichtiger Bestandteil ist. Und wir sind vermutlich uns auch einig, dass was wir schon am Anfang des Gesprächs hatten, dass die dass der Fokus beim, sagen wir mal, im Durchschnitt der Unternehmen, je nachdem welcher Herkunft sie sind, ob sie schon Direct-to-Consumer-Erfahrung haben, praktisch schon mit Direct-Marketing-Logiken groß geworden sind oder ob sie vielleicht eher Migranten in der Direct-to-Consumer-Welt sind und so mal den Endkundenkontakt noch gar nicht so richtig gelernt haben, aber dass dieser Fokus noch nicht ausreichend groß ist im Verhältnis zu den Chancen und Risiken in diesem Bereich sind. Ist das besser geworden dadurch, dass das jetzt nicht, das war ja schon immer so ein prozessual-technologisch herausforderndes eine herausfordernde Disziplin. Ne? Wenn du viele Sachen ja mehr oder weniger ohne große Prozessintegration in deine Advertiser- oder E-Commerce-Welt machen konntest, ist E-Mail dadurch, dass es ja mindestens mit Kunden zu tun hat, schon immer herausgefordert gewesen, wirklich auch prozessual sauber zu sein. Durch den Einstieg der großen Plattformanbieter à la Salesforce, Oracle, Adobe und vielleicht auch SAP, hat das Thema ja auch eine andere Attention gekriegt. Ne? Ich weiß nicht gar nicht, ist das ein Push oder ein Pull? Hast du das Gefühl, dass es war wirklich damals nachfragegetrieben, dass die Kunden gesagt haben, oh, ich möchte jetzt wirklich aber alles aus einer Hand haben? Oder ist das nicht vielleicht auch ein Push gewesen, dass die großen Plattformanbieter sehr viel Education gemacht haben? Das machen ja nicht nur die Großen, das macht ja zum Beispiel eine CrossEngage, jetzt um ein Beispiel aus der Folge 24 zu nennen von Manuel Hinz. Die tun ja auch viel für die Markt-Education. Was ist deine Sicht darauf?
Ja, ich glaube schon, dass das Thema auch in den Jahren davor schon immer da war, aber halt nicht präsent. Und ich glaube auch im Management einfach nicht so präsent, wie es jetzt ist. Ich glaube, die großen Anbieter haben diesen Markt auch bereitet und auch im Cross-Engage mit den Heroes of CRM haben auch eine super Plattform geschaffen im letzten Jahr und in diesem Jahr wieder, sage ich mal, entsprechend, sage ich mal, das Thema CRM nochmal so pushen. Ich glaube, das ist insgesamt die Anbieter wie Salesforce, Adobe, das Thema CRM und kundenzentrierte Kommunikation schon sehr stark auch in den Fokus gelegt haben und damit auch, sagen wir mal, beim Management entsprechend platziert haben. Mhm. Also von daher, sage ich mal, ist das schon auch so, dass das gepusht wurde.
So in meiner Wahrnehmung ist der Player, der momentan die meiste Aufmerksamkeit auf sich zieht, aber auch den ich in meinem Geschäft am häufigsten in Implementierungssituationen oder in Konzeptsituationen sehe, ist Salesforce. Ja. Salesforce ist ja nicht, also Salesforce hat ja so eine eigene Historie, die kommen ja aus meiner Wahrnehmung so aus dem, wie der Name schon sagt, aus einem sehr vertrieblichen, eher B2B orientierten CRM-Geschäft und sind jetzt zu einem Universalisten geworden. Ja. Ihr seid starker Salesforce-Partner, glaube ich. Tun die viel, um den Markt wirklich auch dort zu erschließen, wo jetzt nicht wirklich natürlicherweise Kunden zu Salesforce sich orientieren würden? Also ich meine jetzt zum Beispiel so den B2C-Markt. Wie ist so deine Wahrnehmung?
Also ich glaube, wenn man Salesforce einmal genau unter die Lupe nimmt, muss man vielleicht erstmal so ein Stück weit auch differenzieren. Also wenn ich das jetzt nur in Richtung E-Mail-Marketing-Lösung nehme, so wie die Welt vielleicht vor 10 Jahren war, spiele ich vielleicht zu kurz, weil Salesforce ist eine Plattform und eben halt nicht nur ein CRM. Also mit Salesforce kannst du Apps entwickeln, du kannst Vertriebsprozesse dynamisch gestalten und auch einfach gestalten. Du kannst entsprechend Daten anbinden, Verhaltensmuster erfassen und so weiter und so fort. Also schon eine relativ komplexe Anwendung. Es kommt aus dem B2B-Umfeld und hat sich mehr in Richtung B2C entwickelt. Aber was ich einfach spannend finde, also wir selber nutzen auch Salesforce zum Beispiel als Agentur. Und unser Geschäft ist jetzt ein B2B-Geschäft. Also von daher könnte man sagen, ja, These ist richtig, ist ja eher B2B.
Ja.
Aber wir nutzen das eben halt auch als Plattform. Wir erfassen unsere Projekte mit Salesforce. Wir machen Time-Tracking. Wir machen Kampagnen an unsere Kunden, E-Mail, CRM-Kampagnen unserer Kunden. Das orchestrieren wir auch alles über die Salesforce-Lösung. Also ich glaube, das macht auf jeden Fall Sinn, wenn man über Salesforce spricht, sich mehr mit dem Universum Salesforce auseinanderzusetzen und eben halt nicht nur vielleicht zu gucken, was kann denn das in der Marketing-Lösung und wie kann sie mich unterstützen.
Also die, dass ihr so eine Plattform beherrscht, das das macht mir Mut. Ja. Die, ihr seid ja auch vom Fach. Ich würde jetzt trotzdem sagen, es gibt ja auch zig Situationen, da, also das geht ja jetzt nicht nur für Salesforce, das geht ja für viele der 360-Grad-Anbieter, Salesforce ist jetzt kein lupenreiner 360-Grad-Anbieter, die also aus meiner Sicht zwei Probleme haben. A, dass sie nicht wirklich alles gleich gut machen.
Ja.
Und B, dass sie eine riesen Erwartungshaltung schüren, weil sie sehr stark auch so eine Art Top-Down-Vertriebs machen. Was meine ich damit? Also die erwecken, die malen eine Vision gemeinsam mit dem potenziellen Kundenvorstand und die Realität der Erwartungen, Implementierungsaufwände, Cost of Ownership, Total Cost of Ownership, die sind dann nochmal ganz andere. Ist das eine Beobachtung, die du auch hast?
Ja, ich denke, das ist aber nicht nur für einen Player wie Salesforce, das gilt auch für Adobe, gilt für alle großen Plattformen. Ich glaube, die haben einfach eine extreme Power, was Vertriebsprozesse angeht und das umsetzen. Das so lernt natürlich auch der Markt. Du hast natürlich schon recht, was das Thema Erwartungsmanagement angeht, Erwartungshaltung. Wenn du top-down an CMO, der sich vielleicht inhaltlich nicht mit allen Prozessen im Detail auskennt und das ist auch nicht seine Rolle und die Aufgabe und das am Ende, sage ich mal, umgesetzt werden muss, aber dann in der Operations, dann gibt es manchmal vielleicht auch Brüche. Ja,
es führt also Brüche. Ich würde sagen, es führt auch dazu, dass es manchmal auch Investitionsruinen gibt, wo dann sich Frustrierte rumlaufen, die sagen, oh, das System, egal welches System es war, das war zu groß, das war zu schwer, die haben es nicht zum Laufen gekriegt.
Ja, ich
wobei wir wissen, dass es vermutlich gar nicht nur der Fehler des Anbieters
ist. Nee, genau, das ist häufig nicht der Fehler des Anbieters, weil die Plattform an für sich ist eine super Plattform, die alles kann. Es geht dann eher vielleicht darum, genau, Erwartungsmanagement. Mhm. Und wo häufig der Fehler vielleicht gemacht wird, ist, dass das gedacht wird, ich kaufe diese Lösung, ich lizenziere eine Lösung und dann kommt das wie Heilsbringer vom Himmel und alles geht automatisch und von alleine. Mhm. Und das ist eben halt nicht der Fall.
Also ist das eine der größten Herausforderungen?
Ist es. Also definitiv. Du musst, aber es gilt auch für alle Plattformen. Du musst entsprechend Personal haben, die Lösung orchestrieren, implementieren. Du musst ja natürlich, und das ist auch häufig ein Fehler, der gemacht wird, nicht einfach nur auf die Lösung gucken, du musst natürlich vorher auch Gedanken machen, was willst du eigentlich tun?
Ja.
Ja, und das passiert auch häufig eben halt nicht. Und das erschreckt uns halt auch. Wir versuchen dann auch entsprechend gegenzusteuern. Aber das sind Dinge, sage ich mal, die du natürlich vorher auch erstmal evaluieren musst, bevor du dir eine Lösung anguckst.
Ja, wie gehst du da vor? Weil das ist ja, du willst auch nicht der Spielverderber sein, ne? In so einem
Nein, aber ich kann natürlich aus
oder meiner vielleicht bist du Spielverderber, ja,
manchmal
lieber
vielleicht
am Anfang
schon,
als am Ende.
Genau, also ich denk schon aus der Erfahrung heraus berichten, wie andere Projekte vielleicht gelaufen sind und dass man sich Sinn macht, vorher Gedanken zu machen, zu entwickeln und einen vernünftigen Partner mit an Bord zu nehmen, der entsprechend vielleicht auch in der Orchestrierung auch Erfahrung hat und auch hinterher in der Bedienung, in der Nutzung des Systems. Mhm. Weil viele technischen Implementierungspartnern ist es halt so auch, dass sie eher das technisch implementieren wie nach Pflichtenheft und dann raus sind. Mhm. Bei uns ist es häufig so, wir bleiben halt längerfristig an Bord, machen ein Ramp-up für Kunden und sind dann entsprechend und orchestrieren auch bei einzelnen Kunden auch den Marketingprozess und kennen das halt von der Anwendung und kennen auch die Fallstricke jeweils sehr gut.
Mhm. Wenn man jetzt mal so in mögliche Etappen oder in mögliche Fehlervermeidungsmuster gucken möchte, also was sind so die Schritte, die man sich vornehmen sollte? Also das Erste, hast du ja schon gesagt, was will ich eigentlich erreichen?
Ja.
So, also weil die Makroebene, die dann geweckt wird, sagen wir, wir wollen auf jeden Fall kundenzentriert, 360 Grad in jeder Situation immer das Richtige, die richtige Kommunikation im richtigen Kanal mit der richtigen Botschaft versehen. Dann kommst du an und sagst, okay, dann wirst du vermutlich am ersten Schritt irgendwie schon erstmal das Konzept machen und nicht als erstes über einen Lösungsanbieter sprechen.
Nee, genau. Also erstmal sich überlegen, was will ich tun. Auch vielleicht auch in einzelnen Journeys zu denken, mit welche Daten habe ich, wo kommen die Daten her. Das sind Dinge, sagen wir mal, die wir entsprechend evaluieren. Und was ein wichtiger Punkt ist, ist Organisation. Also das ist dann der zweite Punkt eigentlich, die richtige Organisation zu haben. Und ich sagte ja vorhin, das E-Mail-Marketing-Thema ist früher von Praktikanten gemacht worden. Mhm. Das wird heute auch teilweise noch von Praktikanten gemacht.
Ja, gut.
Und du kannst natürlich, also ich will jetzt nichts gegen Praktikanten sagen, aber du siehst schon, dass das einfach, da ist ein Bruch. Ja, du musst da schon ein bisschen mehr Manpower draufbringen. Und wenn ich bekannte Berliner Unternehmen nehme wie Zalando und die einfach eine riesen Mannschaft auch im CRM-Bereich haben, ja, dann ist das der große Unterschied, sage ich mal. Und du kannst auch so mächtige Lösungen, und das ist egal, ob du Best of Breed oder ob du eine Plattform nimmst, kannst du nicht mit einer One-Man-Show orchestrieren. Mhm. Also nicht in Richtung Erwartungshaltung, und das ist Erwartungsmanagement da wieder, das regelt sich alles von selber.
Das ist ja gerade, wenn Menschen den Begriff der Marketing Automation hören, dann wissen die einen, ja, das ist um Prozesse, die man nicht manuell machen muss, wirklich zu automatisieren. Ja. Aber was es nicht gemeint ist, dass es dadurch die Manpower, insbesondere diejenigen, die auch in Schnittstellen denken können, dass man die reduziert.
Deswegen finde ich es auch so cool, dass das Manuel mit seinem Team das Heroes of CRM gemacht hat, weil die einfach auch nochmal CRM-Manager und solche, die sich auch entwickeln dahin, einfach nochmal feiert. Weil ich glaube, dass die Kollegen einfach in Unternehmen eher unterrepräsentiert sind, aber eigentlich einen super Job machen und sehr viel auch fürs Business tun.
Ja, vielleicht sollten wir das an der Stelle nochmal sagen. Die Heroes of CRM, die jetzt zum zweiten Mal erwähnt wurden, die finden am 20. März in Berlin statt. Ich weiß gar nicht, ob es noch Karten gibt. Wahrscheinlich schon. Ich würde auf jeden Fall gucken. Heroes of CRM Berlin, 20. März. Das war die werbliche Anmeldung. Wir sind hier vollkommen werbefrei. So, aber da hast du recht. Die CRM-Experten unter sich, aber in meiner Erfahrung ist das. Das ist eine wichtige Bestandteil. Der andere ist aber auf dem C-Level, dass die auch wirklich verstehen, dass es jetzt nicht langt, ein paar Heroes zu haben, sondern dass die auch Schnittstellen haben, die jetzt zum Beispiel Datenbereitstellung, Datenaufbereitung, gerade am Anfang, das Verbinden von unterschiedlichen, alle sprechen immer von diesen Datensilos, aber eigentlich ist ja oft so diese Abteilungsgrenze, wenn ich produktbasiert, kundenbasiert, kanalbasiert entscheiden und ausliefern muss, dass ich dann wirklich auch ein Ineinandergreifen der Systeme irgendwie habe. Ja. Dazu muss es ja irgendwie jemand auf der Gesamtverantwortungsebene geben, der das nicht nur versteht, sondern auch mit der ganzen Reibungswärme, die dann entsteht, auch wirklich hilft, das auch wirklich entstehen und weiterentwickeln zu lassen. Ja. So, alles ist uns auch nicht. Wenn du mich so anguckst, dann haben wir da schon mal
einen Haken dran.
Aber das war der Punkt. Das war der Punkt der Organisation. Dann, wie ist das? An welcher Stelle kann man schon quantitativ oder gar qualitativ bewerten? Also zum Beispiel ein Thema, was wir immer wieder kriegen. Segmentierung, da sagen, also Segmentierung von Zielgruppen, von Botschaften etc., da sagt irgendwie jeder, ja, das ist gut, und viele wollen dann auch Personalisierung.
Ja.
Wir alle wissen irgendwie, der Schritt von der Segmentierung zur Personalisierung, der ist ungleich herausfordernder, vermutlich um Faktor 10, keine Ahnung, ich weiß nicht, was du schätzen würdest, wenngleich der potenzielle Uplift bei weitem nicht so hoch ist. Wie geht ihr an solche Fragestellungen?
Klar, also deswegen sage ich ja auch, also die reine Werbemaßnahme, der Newsletter, der ist nach wie vor ein starker Umsatztreiber. Mhm. Ich glaube, du musst gucken, das sehen wir halt auch immer, wenn du halt in Richtung eine 1-zu-1-Kommunikation gehst und die vollumfänglich ist, dann musst du ja nicht nur die richtige Selektion machen, du musst auch den richtigen Inhalt entsprechend aussteuern. Mhm. Und ich glaube, das geht nur im transaktionalen Bereich, wo du halt auch ganz stark eine hohe Relevanz und Datenpunkte hast, die du verwenden kannst. Mhm. Jetzt, wenn du sagst, okay, eher in Richtung Angebotssteuerung, dass wir dann eher in 1-zu-viele gehen, dass du halt eher wenige Klassen hast, weil das kannst du sonst nicht handeln. Mhm. Und das ist halt auch was dann manchmal eher versprochen wird, das geht alles vollautomatisch. Und ich glaube, das ist wichtig, einfach zu verstehen, dass man einfach sich da auf das Wesentliche auch fokussieren muss. Ja? Mhm. Und wie du sagst, halt genau, weil die Komplexität erhöht sich dramatisch.
Mhm.
Ja? Und wenn du dann nicht die richtige Organisation hast, dann ist das zwar für uns als Agentur manchmal super, weil dann haben wir entsprechend gutes
lange
Geschäft,
zu tun.
Lange zu tun, aber das ist natürlich auch unbefriedigend.
Ja.
So, und das wollen wir natürlich auf lange Sicht auch nicht.
Das ist gut. Also kurz, hast du damit kein Problem?
Nee.
Gut, ich glaube, wir beide kennen diese Projekte, wo man erstmal aufräumen muss.
Ja.
Es ist gut, wenn es mit dem Aufräumen dann irgendwann getan ist.
Genau.
Okay, um nochmal diese Kette zu Ende zu gehen, also wir wissen jetzt, was wir wollen. Wir wissen ungefähr, wie wir es wollen, mit welcher Erwartungshaltung. Wir haben uns jetzt einer technologischen Landschaft irgendwie genähert. Wir haben uns jetzt einem Implementierungskonzept genähert. Wir haben vielleicht auch den Implementierungspartner. Jetzt gehen wir ins Implementieren.
Ja.
Was sind denn also da deine Erfahrungen? Was kann noch schief gehen, wenn ich jetzt diese Schritte alle richtig gemacht habe? Was kann jetzt noch schief gehen?
Ja, also ich glaube, wenn du im Vorfeld alles dir angeguckt hast und gut, wenn man von allen sagen kann, dann ist das sicherlich einfach, dass man dann am Ende, sag mal, einen guten Projektabschluss schafft. Aber die Welt dreht sich halt schnell und wenn dann neue Anforderungen kommen, dann musst du gucken, wie du die entsprechend auch einstellst. Mhm. Ich glaube, am Ende geht es dann darum, einen Partner zu haben, mit dem man auf Augenhöhe sprechen kann, weil auch im Projektverlauf wirst du immer wieder feststellen, nee, wir müssen doch nicht nach links, sondern eher nach rechts, und dass man agil genug ist, dann auch diesen Weg zu gehen und dann nicht an seinen alten Überlegungen festzuhalten, sondern dann entsprechend auch vielleicht den Mut hat, den Weg dann trotzdem zu gehen und einen anderen Weg.
So, auf so einem kritischen Pfad sehe ich dann immer wieder, was dann passiert ist, es gibt irgendwie kritische Meilensteine und die Stimmung ist im Keller. Was dann passiert, ist meistens, dass dann irgendwie das Timing weiter wird, das Scoping wird kleiner und die Kosten werden höher.
Ja.
Erster Reflex von, ich würde sagen, dem Durchschnittsauftraggeber ist, ich tausche den Partner oder das Tool oder beides aus. Hast du das auch schon mal erlebt?
Nee, zum Glück nicht. So. Ich glaube, wo man aufpassen muss, und das ist auch eine der Herausforderungen, dass man so ein Projekt nicht zu groß denkt. Natürlich kann man das Projekt groß denken, aber vielleicht in kleine Teile aufteilt, eher phasenweise, und dass man sich entsprechend Zeit nimmt. Und das versuchen wir halt auch entsprechend, wenn wir Gespräche beim Scoping haben, so auch diese Erwartungshaltung entsprechend auch zu transportieren.
Das finde ich einen total interessanten Punkt, weil das, glaube ich, das passt gut zu dem ersten Thema, das die Erwartungsweckung, die teilweise nicht ganz immer sauber gemacht wird, meiner Meinung nach, zu diesem Horrorszenario, was ich jetzt gerade beschrieben habe. Sowas passiert eigentlich nicht, wenn man schnellere Check-ups hat. Ne?
Genau.
Also wenn so weit erstmal kommt, dann ist das Kind schon im Brunnen. Und vor allen Dingen, du vererbst den Fehler ja. Ne? Das wird ja dann beim nächsten Partner, mit dem nächsten Projekt, wird das ja nicht besser. Du sagst auch eher kleiner schneiden und früher Check-ups machen und Korrektur vornehmen. Das ist ja im Grunde auch das neue Manifesto.
So ist das.
Das ist ja vermutlich noch so ein Relikt der alten deutschen Ingenieurskunst, dass man lieber einmal groß und richtig macht, statt viele kleine Dinge, die man danach auch korrigieren muss.
Ja, ich habe meinen ersten Webshop, da hatten wir irgendwie ein Pflichtenheft von 200 Seiten oder so. Und das
gibt es heute noch.
Ja, wahrscheinlich gibt es das heute noch, aber wir versuchen das zu vermeiden. Also dann eher agil zu arbeiten, dann entsprechend in den kleinen Meilensteinen zu arbeiten.
Wie wirst du incentiviert als Partner jetzt von den relevanten großen Plattformen? Auch am Anfang kritisch, also du wirst ja vermutlich auch die Erwartungshaltung von deiner Seite, allein um dich selbst zu schützen und deinen Kunden zu schützen, ja auch schon sehr, sehr deutlich machen. Bist du da immer ganz frei, oder?
Ja, also wir versuchen, also früher waren wir stärker agnostisch unterwegs, da waren wir dann eher unabhängig und der Unabhängigkeit geschuldet. Mittlerweile positionieren wir uns schon sehr stark als Salesforce-Partner, weil wir dadurch auch viel in Richtung auch Weiterentwicklung vom Partner erhalten. Wenn wir in Kundenprojekte reinkommen, dann haben wir die manchmal nicht akquiriert, sondern der Partner akquiriert. Und so gehen wir entsprechend, sage ich mal, dann auch vor. Ja, also das ist schon so, also eine Provisionierung oder sowas in der Art, das ist eher nicht so häufig der Fall, sondern wir leben eher, und das ist halt unser Kern, wir leben eher davon, halt ein gutes Projekt zu machen. Und das ist eher eine Beratungsagenturleistung, die wir dann an den Mann, die Frau bringen.
Das ist aber wirklich ein inhaltlicher Austausch. Das heißt, also du könntest dann, also was zum Beispiel ein Learning, was ich irgendwie vor ein paar Jahren hatte, ich glaube vermutlich warst du sogar schuld, dass ich dies, oder ich habe es dir zu verdanken, dass ich dieses Learning hatte, war, dass du immer sagst, was ja vollkommen klar ist, die Genese von Salesforce ist ja natürlich nicht die es gibt die Sales-Plattform, es gibt die Marketing-Plattform, die sind ja unanständig, die sind unabhängig voneinander gewachsen und man braucht ja sogar nochmal Piece auf Technologie, um diese zwei Plattformen zu verheiraten. Kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen erläutern?
Ja, also der Salesforce wächst halt durch Zukäufe sehr stark auch. Wenn du überlegst, dass wir das Sales und Service Cloud immer im B2B-Bereich auch stärker gestartet haben. Die Marketing Cloud ist ein Produkt, das nannte sich vorher Exact Target beispielsweise. Salesforce hat aber auch andere Player wie Datarama oder Tableau jetzt dazu gekauft. Also wächst sehr stark. Was ich an Salesforce beeindruckend finde, ist, wie sie das doch alles integrieren und wie schnell sie das integrieren und auch unter ein Dach, sodass es halt alles vom User-Interface schon relativ ähnlich aussieht. Wenn wir jetzt mal gucken in Richtung Marketing-Cloud und Sales-Cloud, das sind zwei unterschiedliche Architekturen. Du brauchst einen Connector, genau, das ist das Mittelstück sozusagen, was du ansprachst.
Bin ich der Einzige, der das nicht wusste? Oder?
Nee, ich glaube schon, dass es das halt, das kannst du auch auf den Produktseiten nachlesen. Vielleicht liest das keiner so inhaltlich. Aber du kannst natürlich sehr wohl die Daten schnell synchronisieren und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Das hast du ja bei anderen Anbietern auch im Zweifel.
Ja? Das, ich würde sagen, das hast du bei allen Anbietern, weil es gibt ja keinen, der wirklich nativ irgendwie alles in diese, so die, außer vielleicht irgendwie so Best-in-Breed-Anbieter, die aber auch schon zum Konnektieren erfunden wurden.
Genau, ne? Das ist ja eigentlich, die leben ja nur durch Konnektion.
Ja, genau. Die, wir reden jetzt ganz viel von Salesforce. Es gibt ja noch die anderen. Also Oracle, das, in meiner Wahrnehmung gab es vor 5, 6 Jahren noch eine Situation, da waren in dieser eher Direct-to-Consumer-Welt, egal ob wir jetzt B2C oder B2B meinen, da war der Abstand zwischen Oracle und Salesforce noch kleiner.
Ja, ich denke, dass also Responsys war das Produkt, was seinerzeit von Oracle akquiriert wurde.
Was damals, wenn ich das kurz einwerfen darf, ja, total visionär war. Ja, ne? Also super. Für alle, die sich nicht mehr an Responsys erinnern können, das war jemand, der drei Themen zusammengebracht hat. Ja. Die haben also E-Mail-Market, also ESP, also E-Mail-Service-Provider, dann haben sie Retargeting-Varianten und Social Media in einer Plattform verheiratet, was im Grunde ja die damals gängigen und ja fast abschließend beschriebenen Retention-Disziplinen irgendwie zusammengefasst haben. Die wurden von denen geschluckt und seither haben sie an Bedeutung verloren.
Ja, also ich denke, bei Responsys ist es so gewesen, die haben den Fokus an Zielkunden eher auf Top 500 weltweit gelegt. Und das war auch deren Schwerpunkt. Passte wahrscheinlich auch erstmal gut ins Oracle-Umfeld. Aber in der Tat ist Oracle natürlich eher als technischer Anbieter. Und ich glaube, das Marketing-Thema zu positionieren, fällt denen deutlich schwieriger.
Für meine nordeuropäische Sicht ist das ein marktfähiges Produkt gewesen, was dann absorbiert wurde und jetzt de facto nicht mehr existent auf dem Markt.
Also zu dem Zeitpunkt, als es akquiriert war, das absolut marktfähig und auch ein super Produkt.
Bisschen teuer, aber das waren sie.
Ja gut, lass uns nicht über Geld sprechen, weil das ist das ist sicherlich, sagen wir mal, von der Leistungsfähigkeit ein super Produkt gewesen. Hm. Ja, und ich verstehe auch nicht, warum das so untergegangen ist.
Meine These ist, die haben ihre B2B-DNA nie richtig abschütteln können und sind deshalb in.
Okay. Also Responsys hat ja auch damals wahnsinnig gutes Marketing gemacht. Total. Also wir waren in San Francisco auf so einem Responsys-Event, das war der Hammer. Ja, also auch das dann zu erleben und super, das war vergleichbar zu dem Zeitpunkt so Apple-Kommunikation, also das war schon super.
Ja, so ein bisschen wie Online-Marketing-Rockstars, nur einfach Zeitmaschine 10 Jahre nach vorne.
Genau. Ja, vielleicht 8 Jahre oder so.
Ja. Und okay, dann die anderen Kids im Anbieterpods, also Adobe aus meiner Sicht, korrigiere mich, Adobe nie wirklich mit CRM warm geworden, Neolane aus meiner Sicht echt ein unauffälliger, französischstämmiger E-Mail-Anbieter. Ich kenne jetzt wenig Kunden, die wegen der CRM-Capabilities zur Adobe Marketing Cloud gewechselt sind.
Ja, ich glaube, der große Vorteil von Adobe ist sicher, du kannst es hier in den Keller stellen und hast dann alles im Haus. Das ist sicherlich, sage ich mal, eine Möglichkeit. Es gibt Firmen, die das eher favorisieren als eine Cloud. Also von daher, sage ich mal, kann das ein großer Punkt sein. Ansonsten sehe ich Adobe im Augenblick auch eher weniger in Pitches. Und meist eher, wenn es
CRM-Pitches,
eher wenn es um andere Themen geht, wie UX und so weiter.
Mhm. So, dann ein Thema irgendwie auch schon in meinem allerersten Podcast hier für die OMR, eine Frage, SAP und CRM. Also SAP und CRM, ja klar, schon klar, wenn Salesforce und Oracle B2B CRM haben, dann hat SAP natürlich auch CRM. Dann durch die Akquisition von Hybris CRM, was aus dem E-Commerce kam. Wie sieht es denn da jetzt aus?
Ja, ich denke, wir sehen schon, SAP sehen wir häufiger, aber eher aus dem Grund, weil irgendwo schon mal eine SAP-Lösung überall drin steht. Und dann wird auch gerne auf SAP zurückgegriffen. Ich glaube schon, dass mit denen noch mehr zu rechnen ist in der Zukunft. Mhm. Das ist so meine Prognose. Die sind relativ spät dazugekommen, so in dem ganzen CRM-Kontext, Marketing-Tech-Kontext. Ich denke, die werden in den nächsten Jahren vielleicht relevant, aber die müssen noch einen ganz schönen Schritt gehen.
Das ist die ewige Hoffnung. Ist mir selbst aufgefallen, als ich meine Notizen von vor einiger Zeit angeguckt habe. Und wir haben ja auch so, wenn wir so Anbieter-Evaluierungen machen, wir haben ja einen relativ guten Zeitraum, was wir wann wie empfohlen haben. Ja. Und man kann es ja auch sehen bei Forrester und Gartner, bei den Waves so. SAP ist der ich will nicht sagen schlafende Elefant im CRM-Laden, aber es ist immer so mal die Hoffnung der nächsten Dekade. Ja. Okay, warten wir ab, wenn es gut läuft, bleiben wir lange noch dabei und dann gucken wir.
Ja, ich glaube, dass die anderen, also jetzt allen voran Salesforce halt viel mehr Akquisitionen betreibt, viel agiler unterwegs ist. Also da passiert halt einfach viel mehr. Ja. Mhm. Und die haben natürlich auch einen super CEO mit dem Menü und das ist halt... Ja, ich glaube, das ist schon eher so auch schwer zu vergleichen, die beiden Player.
Meine wilde These, im nächsten Jahr kauft SAP HubSpot und hat damit wenigstens schon mal eine Next-Gen-CRM-Lösung, die jetzt noch nicht B2C massenfähig ist, aber wenigstens schon mal aus dem B2B-nahen CRM rauskommt. So, würdest du dagegen wetten?
Ja.
Findest du die Wette total bescheuert?
Nee, da passiert ja viel in dem Markt. Also von daher sage ich mal, wenn du liest, Google wäre an Salesforce interessiert, um das Cloud-Thema stärker zu besetzen. Mhm. Also es gibt ja verschiedene Gerüchte.
Adobe und Microsoft gibt es immer wieder.
Also, die enge Partnerschaften haben. Mhm. Also ich glaube, da würde ich jetzt im nächsten Jahr, um da jetzt eine Prediction zu machen, das würde mir schwerfallen.
Ja, das ist ja auch nicht unsere Kernexpertise. Nee, genau. Wobei, was wir eben hier und jetzt, das können wir ja schon sehen, die Partnerschaft zwischen Google und Salesforce ist ja insofern eigentlich eine ganz mächtige, weil Google ja durchaus die Lufthoheit in Web Analytics jetzt mittlerweile auch von Adobe und anderen übernommen hat. Ich glaube, das ist jetzt zweifelsfrei. Ja. Und Google ja kein eigenes CRM-Produkt hat, vermutlich aus Gründen, Facebook übrigens auch nicht. Und deshalb ist ja so mal die Nähe zu Salesforce durchaus für beide Seiten sicherlich super hilfreich.
Ja, ich denke, die sind von der DNA schon relativ vergleichbar, auch agil unterwegs, schnell unterwegs. Wenn du jetzt ein SAP nimmst,
sind international, zumindest in der westlichen Welt international gecovert, für den Kunden auch easy.
Ja, also ist sicherlich mal abwarten.
Spannend. Ich bin gespannt, wie diese Welt gerade auch zwischen den großen Plattformanbietern und den Best-in-Breed-Lösungen, wie das weitergeht.
Ja.
In jedem Fall werden die Herausforderungen von Advertisern, Unternehmen, die im CRM besser werden wollen, vermutlich nicht kleiner.
Nee.
Wir wollten noch mal kurz so sagen, was läuft wirklich gut und was läuft wirklich schlecht. Wir tun uns alle immer schwer, um das mal vorab zu spoilern, mit wirklich herausragenden Beispielen, für wie wirklich gutes CRM gemacht wird. Am besten geben wir uns jetzt gar nicht die Mühe, irgendwie ein besonders gutes Beispiel rauszunehmen. Lass uns noch mal überlegen, woran hakt es denn? Oder was haben wir für plastische Beispiele, woran es denn in der Umsetzung auch wirklich hakt? Und was kann man daraus lernen?
Ja, ich denke immer, wenn man besonders gute Beispiele, dann ist das auch wieder in Richtung Erwartungsmanagement. Mhm. Ich glaube eher, das sind manchmal einfach die Basics auch. Und das sehen wir auch immer wieder in Projekten, dass die Basics einfach manchmal nicht funktionieren. Ja? Und bevor man sich Gedanken macht über eine riesige Vision, erstmal gucken, dass man die Basics aufräumt und damit startet.
Und die habe ich in der Regel auch selbst in der Hand als Advertiser. Das heißt, da kann ich mich oder darf ich mich gar nicht rausreden mit irgendwelchen Restriktionen, sondern da muss ich meine Organisation, meine Prozesse im Wesentlichen sauber
machen. Ja, und da kann auch jeder, da hat auch jeder selbst eigene Erfahrungen, eigenen Leib erfahren.
Hast du eine Erfahrung?
Jetzt gerade gehabt, mein Stromanbieter hat mir gesagt, dass er die Stromkosten leider erhöhen muss.
Wo warst du noch? Bei mir auch.
Bei Vattenfall. Ja, nein, alles gut. Die wussten ganz genau eigentlich, weil ich habe das damals über Check24 abgeschlossen. ich hätte es gedacht, die haben das sicherlich irgendwo vermerkt, dann wissen sie, dass ich preissensitiv bin. Mhm. Dann habe ich angerufen, habe gefragt, einfach, okay, hör mal, wie ist es denn? Ich sehe bei Check24 ist das ja alles viel günstiger. Mhm. So nach dem Motto, nein, können wir dir nicht günstiger anbieten, aber wenn du kündigst, dann können wir dir das günstiger mhm. anbieten.
Und das ist natürlich, gedacht, das ist natürlich ein Riesenargument.
Ja, und vor allen Dingen habe ich gesagt, naja gut, du erhöhst halt Prozesskosten und das ist natürlich von der Kundenexperience ist das natürlich...
Hast du es dem Callcenter-Mitarbeiterin oder Callcenter-Mitarbeiter so gesagt, entschuldigen Sie, erhöhen ja gerade hier Ihre Prozesskosten?
Ja, also ich habe das, ich habe das nett gesagt, weil ich habe gesagt, also dann haben Sie Kosten bei Check24, das macht ja keinen Sinn, oder? So, und ich sagte, nee, das macht keinen Sinn, aber wenn Sie kündigen, kriegen Sie ein besseres Angebot.
Aber das ist so wie das Beispiel, wenn du einen Mobilfunkvertrag hast und dann, also Neugeschäft versus Bestandsgeschäft, ja. Mit Hardware-Subvention ohne oder ja. Wenn du beim Hotel da stehst und bei auf Booking.com das gleiche Zimmer ja. 20% billiger kriegst.
Und da denke ich jetzt einfach, Mensch, die hätten einfach jetzt sehen müssen, ja. dass sie ihre Service-Cases nehmen, ja. Das dokumentieren, wissen, hey, ich bin selbst wenn sie die Preise erhöhen, könnten sie ja. mir gleich sagen, hey, wir müssen die Preise erhöhen, aber weil du, lieber Kunde, ohnehin wahrscheinlich preissensitiv bist ja. und im Zweifel diesen Prozess gehst, bieten wir dir schon gleich einen vernünftigen Preis an und dann wäre alles auch kein Schmerz gewesen.
So, es gibt aber zwei Möglichkeiten, wenn wir jetzt sagen, okay, Fehleranalyse und mögliche Lösung. Ja. Kann ja sein, dass es überhaupt kein Fehler war, sondern ganz bewusst ist, dass bei Vattenfall sich das BI gesagt hat, Entschuldigung, es ist viel einfacher. Wir lassen alle Check24-Kunden im Check24-Silo, weil die wechseln sowieso Klar. alle 24 Monate. Und da haben wir relativ, da wissen wir, was wir an Gewinnungskosten haben und wir wissen auch, was deren Lifetime ist, deshalb lassen wir die da.
Ja.
Versus alle Walk-ins, die halt eine viel höhere Haltbarkeit haben, aber auch eine höhere Marge, weil sie nicht die besten Tarife haben.
Ja, also es wird so sein, das hat ja natürlich einen Grund. Ja, so, also das ist schon klar. Nur ich glaube, man kann das einfach, wenn ich jetzt wechseln würde, nach 12 Monaten bin ich wieder bei Vattenfall, dann müssen sie wieder die Kosten. Also das macht eigentlich aus meiner Sicht ist
wir
das.
Sind uns auf jeden Fall einig, wir sind uns auf jeden Fall einig, dass das eine Strategie wäre, wenn man dich auf jeden Fall bei Check24 behalten würde, wo wir wieder zum Anfang hinkommen, so mal eine der zentralen Gründe, mehr in CRM zu investieren, ja. also im Grunde die Flo-Heinemann-Doktrin ja. seit 2008, wenn du den Kundenzugang ersteigern musst, ja. dann musst du alles dafür tun, um den Kundenwert möglichst selbst zu besetzen ja. und auch alle Nachkäufe möglichst auf dich zu ziehen.
Ja. Also was ein sehr positiver Case ist hier in Hamburg, ich finde, Butnikowski macht das gut, es gibt eine App, wo du dann deine Käufe dann siehst, dann, wenn du den Laden betrittst, kriegst du erstmal die Angebote, die dich interessieren, ja. finde ich super, mit kleinen, das macht auch Spaß, Butni, einzukaufen.
Genau, ja? Butni so, ist Butni. Ein spektakulär gutes Beispiel ja. für alle, die nicht das Glück haben, in Hamburg und Umgebung zu wohnen, das ist im Grunde so eine Art Drogeriemarkette, ja. im Grunde ein sympathischer DM/Rossmann, ja. Mit einem guten lokalen Kolorit und einem sehr, sehr, auch vor allen Dingen nicht allzu aufdringlichen, gut, die Frage ja. einmal immer haben sie die Butni-App an der Kasse, ja. aber sie sind dann nicht so schlimm wie die...
Deswegen ist ja Erwartungshaltung, das könnte man sicherlich auch noch alles besser machen, aber ich finde das sehr angenehm von der Art und ja, Weise super. Und das macht dann auch Spaß.
Auch die Verzahnung ja. zwischen Retention, Incentives ja. und guten Zweck ja. ist wirklich gut. Ja, schönes Beispiel. Sehr gut, klasse. Jens, meine Abschlussfrage, du kennst sie vielleicht schon, wie hältst du dein Wissen frisch, was ja insbesondere in deiner Disziplin, wo es ja, also man könnte sagen, die Innovationsgeschwindigkeit im CRM, die ist ja jetzt nicht erschreckend schnell, aber gerade die Vertiefung von Wissen und von unterschiedlichen ja. Kundensituationen, das ist ja besonders herausfordernd. Wie machst du das, um am Gut. Ball zu bleiben?
Also ich lese Blogs, viele Podcasts höre ich auch den einen oder anderen. Mhm. Ich bin, was das Thema Salesforce angeht, sehr aktiv unterwegs, bin beispielsweise, Salesforce hat eine Community, nennt sich Trailhead. Mhm. Da kannst du viele Sachen selber ausprobieren. Also mal eine Sales Cloud aufsetzen, mal eine Service Cloud aufsetzen, gucken, wie das funktioniert, mit Sandboxes zu arbeiten. Mhm. Darüber halte ich mich auf dem Laufenden. Also ich gucke auch, dass ich technisch einigermaßen mithalten kann.
Gibt es auch Erfahrungsgruppen, Selbsthilfegruppen und so?
Also Selbsthilfegruppen gibt es natürlich auch. Nein, es gibt in der Community gibt's ohne Ende.
Auch die, weil ich meine jetzt nicht so die oberflächlichen Capterra-Dinger, sondern wirklich auch tiefer?
Nee, schon tiefer, die auch Fragen sagen, hey, ich habe dieses und jenes Problem, wer kann mir helfen? Mit dem Coding und was weiß ich. Also das gibt's alles. Das ist echt stark. Und da halte ich mich relativ stark auf dem Laufenden. Es gibt einen Blog, das nennt sich Salesforce Band zum Beispiel aus UK. Schreibt alles über Salesforce, was rund um Salesforce passiert. Das ist super spannend.
Wie heißt der?
Salesforce Band.
Okay, der ist unabhängig von.
Nicht unabhängig von Salesforce, aber das ist ein eigenes Unternehmen oder ein eigener Autor, der das schreibt. Das ist super. Ansonsten, was ich spannend finde, ist, ich halte mich gerne auf dem Laufenden, auch wenn wir mit Partnern sprechen, wie Partner-Applikationen, also auch Salesforce hat einen riesen App-Exchange und auch da gibt es immer wieder Applikationen, die man an Salesforce andocken kann und da lassen wir uns auch gerne Dinge mal zeigen, um vielleicht zu überlegen für Kunden, wie kann man das wo vernünftig einsetzen, um auch abzugrenzen, was macht dann Salesforce, was macht dann vielleicht die App, um den Weg einfacher zu machen. Mhm. Also auch Demos reingucken in Systeme, tief mal rein gucken, Fragen stellen. Das hält mich so fit. Und bei meinem Alter ist das dann auch das, was ich tun muss.
Wir sind ungefähr ein Alter, oder? Was bist du für
dich? Ein bisschen älter, glaube ich.
Du bist ein 70er oder 69?
Nee, 67er, ich bin 60.
67,
ja,
gut.
Ja, gut. Dankeschön. Ja, du dich auch.
Dankeschön. So, die zum letzten Mal, die, ich glaube, die größte europäische unabhängige CRM-Konferenz. Wo findet die nochmal statt? Wie heißt die?
Die größte?
Das ist wirklich, Heroes of CRM ist die Europas
größte. In Berlin natürlich.
Ja, genau, am 20. März. Großartige Veranstaltung. Und ja, gut, die Anbieter selbst machen vermutlich auch alle irgendwie ihre Inhouse. Ja. Warst du mal auf der HubSpot-Konferenz hier, die Inbound?
Nee, das war ich noch nicht. Das wollte ich.
Die wird gut besprochen, erstaunlicherweise. Ja. Weil oft war ich von den amerikanischen Konferenzen, mit Ausnahme von Responses von vor 10 Jahren, eher so ein bisschen enttäuscht.
Ja, es gibt sicherlich noch ein paar andere hervorragende Konferenzen, aber die haben halt häufig einen Produktfokus. Dreamforce in San Francisco mit was weiß ich, 170.000 Teilnehmern.
Ja, und dann kommen irgendwelche US-amerikanischen Schauspieler. Das hat ja irgendwie die Qualität von einem Super Bowl.
Ja,
ne?
Also definitiv. Ja,
so, aber für die fachlichen Sachen.
Ja, das ist natürlich für uns Europäer oder Deutsche dann auch manchmal ein bisschen zu groß, aber das ist schon ein riesiger.
Ich bin hinten rübergefallen, als ich aus Versehen so eine Adobe-Konferenz gesehen habe, wo dann auf einmal irgendwie ein US-amerikanischer Schauspieler irgendwie eine Keynote gibt. Ja, so, was hat denn das? Na gut, aber das ist auch alles Teil des Marketings, leider auch ein bisschen der Erwartungshaltung und das Pampern, aber mir hat dieser fachliche Austausch mit dir großartig viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch, vielen Dank.
Vielen Dank und bis bald.
Bis bald.